Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcast. Heute geht es um ein ganz tolles Thema, nämlich um Audio, und ich habe einen ganz tollen Gast. Herzlich willkommen, Stefan Mölling. Moin, Stefan.
Erik, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Freue mich, hier zu sein.
Ja, richtig gut hier aus München in unserem schönen Hamburger Studio. Wir kennen uns noch aus einer Zeit, als du noch bei Axel Springer warst. Jetzt bist du bei RMS, dem größten, das kannst du gleich besser darstellen, aber für mich ist das der größte privatwirtschaftliche Vermarkter von Audio- oder von Radio-Werbung. Ist das halbwegs richtig?
Das ist halbwegs richtig. Am Ende ist es Deutschlands größter Audiovermarkter. Punkt.
Ja, gut. Also können wir viel einfacher sagen. Und ich habe mich sehr gefreut, dass du mir so relativ spontan zugesagt hast. Denn ich will ja ganz ehrlich sein, ich weiß verhältnismäßig wenig über das Medium Audio und Audio-Werbung, insbesondere wenn es über ein Radiosignal ausgespielt wird. Und ich weiß, ihr macht jetzt auch ganz viel digital. Das wirst du auch gleich erzählen. Bevor wir einsteigen, über diese Materie zu sprechen, stell dich doch kurz in wenigen Worten selbst vor, bitte.
Ich bin Stefan, bin 45 Jahre alt, fühle mich manchmal jünger, manchmal älter, wohne in München, arbeite ganz viel hier in Hamburg, insofern in den beiden, finde ich, schönsten Städten, habe zwei Kinder, die haben heute ihren ersten Schultag wieder gehabt, also auch ganz aufregend, also ihren wieder ersten Schultag, war lange Zeit bei Springer, wie du gerade schon erwähnt hast, bin jetzt seit März CEO bei RMS, gemeinsam mit Sven Thölen, mit dem ich das zusammen mache. Wir teilen uns das also quasi als Pair-Leadership an der Stelle. Teilen uns aber leider nicht auf im Sinne von beide arbeiten wir nur 25 Stunden, sondern beide sind wir Fulltime unterwegs. Ja. Und ja, ist total spannend. Ich lerne auch noch jeden Tag hier und da nochmal was dazu und freue mich aber trotzdem hoffentlich dich noch ein wenig über das Thema Audio auffrischen zu können.
Sehr, sehr gut. Bevor wir ins Medium reingehen, nochmal kurz zur RMS. Ich weiß, dass ihr die Vermarkter der privatwirtschaftlichen Radiosender seid oder mehrheitlich der privatwirtschaftlichen Radiosender. Also gibt es so diese zwei Pole? Ist das immer noch so, dass es im Grunde die öffentlich-rechtlichen gibt und ihre Vermarktung und euch nur der ganze Topf der privaten Radiosender reingeht? Oder?
Mehr oder minder ist das so. Es gibt also einmal die ARD Media, die öffentlich-rechtlichen Sender vermarktet und auch einige private Radios, die dort beheimatet sind. Aber ich sag mal, jenseits der 90% der deutschen Privatradios dürfen wir für die nationale Vermarktung vermarkten und darüber hinaus noch mehrere hundert Podcasts und mehrere tausend Streams. Und daraus ergibt sich eben diese riesengroße Reichweite, die wir da jeden Tag bespielen dürfen.
Da hat sich jetzt wahnsinnig viel getan so in den letzten Jahren, vor allen Dingen, weil es neue Medien gab, weil das Mediennutzungsverhalten sich ja nicht nur bei Audio, sondern in allen Gattungen ja sehr stark verändert hat. Wie fängt man am besten an, wenn man sich dem deutschen Markt für Audio-Werbung widmet? Guckt man erstmal so, wie sind die Marktanteile verteilt auf die unterschiedlichen Gattungen, oder wie würdest du mich, wenn du mir jetzt Lust machen müsstest auf das Medium Audio, wie würdest du anfangen?
Naja, ich meine, man muss ja nur mal aktuell U-Bahn oder S-Bahn fahren. Jeder hat einen Kopfhörer im Ohr. Dazu kommt dann die durchgehende Verbreitung von Smart Speakern. Das heißt, man ist nicht mehr so, wie es möglicherweise früher ganz stark war, dass es zu Hause ein Radio gab und ein Autoradio. Gibt es heute viel mehr Möglichkeiten, etwas zu hören. Ja. Und dementsprechend ist dieses Thema Audio größer denn je. Einen Teil davon und einen relevant großen Teil decken wir ab, sowohl über das klassische Radio, sprich, wenn du hier in Hamburg Radio Hamburg hörst, dann hat Radio Hamburg aber neben dem klassischen UKW-Signal auch digitale Signale und hat da dann nochmal Spezialstreams von bis. Darüber hinaus gibt es dann diverseste Podcasts, so einen, wie wir jetzt gerade aufnehmen. Da gibt es inzwischen in Deutschland auch mehrere 10.000. Und dann gibt es natürlich auch noch als einen großen Player in Deutschland Spotify, die aber in großen Teilen ja nicht für das Thema Vermarktung stehen, sondern sehr, sehr stark auf das Thema Abo-Geschäft setzen.
Stimmt. Aber das ist natürlich ein Thema vom Mediennutzungsverhalten. Das haben ja auch schon viele Werbetreibende irgendwie beklagt, dass es jetzt immer mehr Mediennutzung gibt, die weitestgehend werbefrei sind, weil sie im Grunde Abo-Modelle sind, die wenig bis gar nicht auf Werbefinanzierung angewiesen sind. Ist das nicht auch einer der größten Umbrüche? Also nicht nur, dass vom linearen, vielleicht analogen oder digitalen Signal auf ein zeitversetztes Medium umgeschaltet wird und dort auch der Anteil der Streaming-Abo-Dienste im Grunde immer mehr von diesem Kuchen rausnimmt, ohne dass sie es selbst monetarisieren, aber das ist doch alles Zeit, die der werbetreibenden Branche und euch auch als Publisher in dem Sinne nicht mehr zur Verfügung steht.
Ja, da könnte man genauso draufblicken. In der Tat, für das Thema Audio und sogar für das Thema Radio gilt das nicht. Wir haben eine sehr stabile Nutzung, auch wenn man das gar nicht so glauben mag, ja, weil man irgendwie denkt, gerade wir in unserer Media-Marketing-Bubble dann irgendwie meinen, wir nutzen so viele andere Geschichten, da bleibt auch für Radio gar nicht mehr genug Zeit übrig. Dem ist aber nicht so, zumindest laut allen Marktforschungen und auch dem Feedback unserer Kunden, was das Thema, passiert da denn auch was, wenn ich im Radio und Audio Werbung schalte? Wir haben zum Beispiel pro Tag mehr Nutzer im Digital Audio, als es pro Tag Nutzer auf TikTok gibt. Mhm. Und das würde man ja, wenn man die langläufigen Gazetten sich so anschaut, würde man ja meinen, TikTok, Instagram, alles viel, viel größer. Aber das Thema digitales Audio nimmt dort inzwischen einen riesengroßen Raum ein. Mhm. So. Im Digital Audio würde man aber alles subsumieren. Das wären dann halt Streams, Podcasts etc. Ja.
So. Also wenn wir von Streamern sprechen, also von Abo-Streamern, kann man im Grunde das mit Spotify gleichsetzen, oder? Der Spotify-Marktanteil in dem Bereich.
In großen Teilen ist das Spotify in Deutschland, genau. Mhm. Und wenn wir uns dann zum Beispiel vergleichen, was Unique Listener angeht im Digitalbereich, dann schauen wir uns aber dann dort die Free-User an, weil das sind ja dann die, die auch von den Werbungtreibenden erreichbar sind.
Mhm. Gibt es da große Unterschiede in den Alterskohorten? Ich frage deshalb, weil ich hatte so eine ähnliche Diskussion vor ungefähr einem halben Jahr mit den Kollegen aus der TV-Welt, ich weiß nicht mehr, welche Folge das war, wo natürlich auch immer wieder gesagt wird, dass der Rückgang der Mediennutzung im TV gar nicht so schlimm ist, wie man allgemein wahrnehmen könnte, was aber schon schwer zu bestreiten ist, dass die Alterskohorten sich sehr unterschiedlich dem alten Medium zuwenden. Also Jüngere wandern schneller weg, auch unwiederbringlich weg in manchen Gattungen, während Ältere eher noch traditionell dann der werbetreibenden Industrie zur Verfügung stehen. Das hilft aber jetzt nicht, wenn ich Marktanteile ausbauen möchte. Wir reden ja hier von einem upper-funneligen Medium. Wir wollen ja hier Bedarfe wecken und da möchte ich natürlich auch neue, frische Zielgruppen naturgemäß immer ansprechen. Habt ihr das Problem auch?
Also wenn man auf diese klassische sogenannte werberelevante Zielgruppe schaut, 14-49, dann sind wir sehr konstant in der Reichweite. Das heißt, wir sind auch in den jüngeren Zielgruppen weiterhin sehr, sehr gut vertreten. Das mag verwundern. Das liegt natürlich auch und unter anderem daran, dass auch das Thema einzelner Streams unserer Sender dort auch inzwischen mit abgefragt wird. Ja, dass da auch neue Player mit dazukommen aus diesem Digital-Audio-Bereich. Aber auch grundsätzlich auch im klassischen Bereich, bei den klassischen, in Anführungsstrichen, Sendern, ist die Reichweite hier und da sicherlich schwankend, aber insgesamt sehr, sehr konstant. Und darüber freuen wir uns sehr.
Okay. Interessant, dass du auch auf diese alte, wie hieß der Kollege von RTL, der sie erfunden hat, die 14.
Ich glaube, Herr Thoma war
das. Herr Thoma, genau. Ja. Gott hab ihn selig. Wobei ja viele auch dann durchaus in kleineren Kohorten denken möchten, also die 14- bis 25-Jährigen und alles, was drüber kommt.
In der Zielgruppe 14 bis 19 ist es möglicherweise so, wie du sagst, dass da möglicherweise ein TikTok größer ist, ja. Aber wenn ich mir zum Beispiel auch eine Zielgruppe 2029 anschaue, dann sind wir da immer noch sehr, sehr vertreten. Und das ist das, was ich vorhin meinte. Das Thema Audio findet eben auch in diesen jungen Zielgruppen statt. Wie gesagt, man muss nur U-Bahn oder S-Bahn fahren oder sogar verbotenerweise auf dem Radl. Ja.
Nicht, dass wir uns falsch verstehen. Ich bin mir ist vollkommen klar, dass Audio vom Mediennutzungsverhalten eine riesige Kategorie ist. Mir ist nur nicht ganz klar, inwiefern ich damit noch Werbung, Überwerbung an Zielgruppen herantreten kann. ich glaube, das, also das wäre jetzt meine These, aber wir können ja gleich zu den Mythen nochmal kommen, was eigentlich für mögliche Missverständnisse immer existieren zwischen der werbungtreibenden Industrie und der Audiowelt. Also eine meiner Thesen wäre, dass zwar Audio sehr stark genutzt wird, auch immer mehr tendenziell, aber dass trotzdem die Erreichbarkeit über werbliche Kommunikation in jüngeren Zielgruppen nicht zunimmt.
Meinst du Erreichbarkeit im Sinne von kognitiver Erreichbarkeit, also im Sinne von, denen ist das eigentlich egal?
Nee, technische Erreichbarkeit.
Okay.
Also, weil ich ein Spotify Premium Familienabo irgendwas habe und damit alle meine Familienmitglieder praktisch damit 90% ihres Audiobedarfs abdecken. Ich bin zum Beispiel einer der wenigen, das fällt jetzt vermutlich nicht in eurem Bereich, ich höre regelmäßig FM4. Das ist ein österreichischer Radiosender, glaube ich, vom ORF irgendwie, und den höre ich über die App. Das ist einer der wenigen Momente, wo ich wirklich noch Audio-Werbung höre, weil ich da die österreichische Werbung reinkriege. Da zucken jedes Mal alle zusammen, wenn ich das im Auto höre und sage, was ist das denn, Papa? Weil sie das von ihrer Spotify-Erfahrung nicht mehr kennen. Das ist jetzt ein Panel of Five, aber das ist so, was mich zu dieser These treibt.
Ja, also dann mache ich mal nicht Panel of Five, sondern of Four. Also meine beiden Kinder singen, ohne dass ich sie dazu zwinge, Radiowerbung mit. Und sagen,
das ist gut, dass du sagst, ohne dass sie dazu zwingen.
Ja, super. Und zwar bevor ich bei der RMS angefangen habe. Und hören auch gerne wirklich Radio. Die hören, die sagen, wenn wir ins Auto einsteigen, Papa, mach mal Radio Gong an.
Das ist ja Chris, ja. Ich verstehe das. Ja, und das auch mal, wenn wir noch mal romantisch werden. Auch in meiner Peer Group können wir alle noch die Jingles, die Werbung, die Audio-Signatures der 80er Jahre nachsingen. Zur Werbewirkung kommen wir ja gleich nochmal. Mir ging es ja hier noch so ein bisschen um Trend, dass Digitalisierung nicht gleich heißt, ist auch erreichbar. Also meine Vermutung, dass es nicht gleich gut erreichbar ist für eine neue Zielgruppe. Aber ihr werdet da sicherlich diverse Wege und Formate haben. Aber du sagst, es gibt keinen Bedeutungsverlust der werbefinanzierten Audio-Reichweite.
Nein, den sehen wir aktuell nicht. Und vielleicht auch nochmal zu dem Thema Spotify. Also natürlich ist auch Spotify auch ein Kostenfaktor. Das heißt, gerade eine junge Zielgruppe, für die ist es auch in Teilen auch nicht affordable. Ja,
verstehe.
Und die kann ich natürlich dann auch, jetzt mache ich zwar für einen Konkurrenten Werbung, aber die kann ich sicherlich auch über Spotify erreichen. Selbstverständlich gibt es dann auch sowas wie Abo-Sharing etc. Aber der relevant große Part bei Spotify ist eben Abo. Dort bis auf das Thema Podcast, wo Werbung hart verbaut wird, gibt es eben keine Werbung.
Ja, aber das finde ich wiederum aus einer Perspektive des Werbungtreibenden, da sehe ich auch eine Parallele zum TV, das ist halt schon eine vermutlich gefährliche Entwicklung, wenn du eine Zielgruppe hast, die halt weniger kaufkräftig ist, aber dann Zielgruppe wird, weil sie halt das TV-Signal linear sich zu Gemüte führt, versus die etwas kaufkräftige Zielgruppe, die halt ein Netflix, Amazon Prime ohne Werbung hat, aber dann nicht mehr der werbetreibenden Industrie zur Verfügung steht.
Also solange, ich würde sagen, solange es ganz, ganz viele Autos gibt, in denen ganz, ganz normale Radios verbaut sind und es wird noch Jahre dauern, bis das nicht mehr der Fall ist, wird auch eine kaufkräftige Zielgruppe Audio im Auto hören.
Ja, glaube ich. So, dann hat man nach vorne gespielt. Es gibt ja auch viele Gründe, warum Werbungtreibende die Audio-Werbung nutzen. In der Regel, so in meinen Use Cases ist das überwiegend halt zur Bedarfsweckung. Das sind upper-funnelige Maßnahmen, wo ich Impulse setzen kann, mich in Erinnerung rufen kann. Aber was ist so der klassische Use Case im Marketing-Mix, um Audio-Werbung zu schalten? Was ist ja, so der häufigste Case?
Genau, ich würde mal sagen, in größeren Teilen ist das sicherlich taktische Werbung, ob das dann upper- oder mid-funnel ist. Wenn wir in der digitalen Logik, würde ich mal sagen, ist das wahrscheinlich dann in der Tat upper-funnel. Wenn man aus einer klassischen übergreifende Marketinglogik kommt, eher mit Funnel, sogar Teilen lower, weil da geht es dann auch um kurzfristige Bedarfsweckung, Impulse setzen. Die mitgrößte Branche bei uns, die bei uns wirbt, ist die klassische Retail-Branche.
Auch LEH und so, ne?
Viel LEH, richtig. Möbelhäuser, die da auch nochmal Impulse setzen. Wir haben aber inzwischen auch viele andere Branchen, von Auto über FMCG und Finanzdienstleistungen, die bei uns relevant und groß sind. Travel spielt eine relevant große Rolle. Da aber dann eben sehr, sehr stark auch auf das Thema Abverkauf. Immer mehr Kunden, die das Medium auch für Brandbuilding mitentdecken. Aber der größere Anteil ist sicherlich das Thema taktische Werbung.
Okay, ja. Also kann ich gut nachvollziehen. Wenn wir sagen Abverkauf, das schreit so gleich nach dem Übergang zur Werbewirkungs-, auch zum Nachweis von Werbewirkung. Mich interessiert noch mal so ein bisschen, um ein Gefühl zu kriegen, was so die üblichen Kontaktpreis-Ranges sind, die man so, ich weiß, das ist jetzt über alles, und aber so das Gros. Also dort, wo heute der Retailer wirbt, mit was für TKPs ist man da unterwegs? So ganz dicker Daumen.
Boah, TKP, hoher einstelliger TKP.
Also 8 bis 9 Euro bei Größenvolumen. Und jetzt sagst du von Impuls bis...
Dann hängt das natürlich auch ab von dem Volumina.
Also ja, klar. Also das ist ja wie bei jedem. Also, ihr habt aber jetzt auch schon Modelle, die so programmatisch laufen. Ne? Ist das nur im Digitalen oder auch im Analogen?
Ja, im Digitalen läuft das schon. Mhm. Im Analogen sind wir jetzt dabei, Digital und Analog miteinander zu verbinden. Mhm. Und sind jetzt gerade in den finalen Testphasen und wollen damit auch im nächsten Jahr starten, das Thema, wir nennen es Programmatic Broadcast, also dann auch einzelne Inventare im analogen Bereich programmatisch buchbar zu machen. Die Nomenklatur Programmatic ist da natürlich eine andere, als wir sie rein aus dem Digitalen kennen. Genau. Wir haben ja keine N=1 Ansprache.
Ja, ihr habt die nicht genau, und ihr kennt auch im Grunde den Rückkanal. Genau, ihr habt keine, ihr seht im Grunde.
Das Ohr klickt halt nicht.
Also ist das das Vor- und Nachteil, und wir haben auch immer ein bisschen Zeitversatz. Ne? Das ist, glaube ich, auch, das ist die Parallele auch zu Print, dass das Medien sind, wo zwischen Kontakt zu Action immer ein gewisser Zeitversatz ist. Genau. Liegt das nur noch an der Nutzungssituation, weil ich im Auto mir zum Beispiel keinen Gutscheincode oder keine URL aufschreiben kann?
Genau, also die meisten haben dann einfach keinen Stift und Papier oder parallel das Handy irgendwie zur Hand, das ist so. Wir haben trotzdem auch in vielen Marktforschungen festgestellt, zum Thema Website-Traffic-Steigerung etc., also vor der Conversion, das dann zu tracken, das kriegen wir hin. Und wir können jetzt auch seit einigen Monaten sogenanntes Audiopixel verbauen, um dann auch im digitalen Bereich genau diesen Nachweis antreten zu können, dass wir für Conversion sorgen.
Das musst du mir erklären. Wie funktioniert das?
Ja, wir können einen Audiopixel verbauen, wenn jemand zum Beispiel Digital Audio gehört hat. Dann können wir ihn markieren. Und wenn der dann hinterher kauft,
über den Browser, über die App? Oder
über Browser, über App, über sein Device. Und dann können wir halt hinterher tracken, ob sich daraus auch ein Kauf generiert.
Okay, genau. Cool. Wie ist sonst die Reichweitenmessung? Ich habe da immer noch so befragungsorientierte Modelle im Kopf, aber vielleicht bin ich da auch irgendwie in den letzten 10, 20 Jahren stehen geblieben. Aber wie erhebt ihr für eure Publisher, eure Sender die Reichweitenerfassung erstmal?
Also das ist am Ende ähnlich, wie das dann auch im Print zum Beispiel funktioniert. Das heißt, das sind Befragungsmodelle, die per Telefon oder per Computer stattfinden.
Gibt es da nichts Besseres?
Gibt's im Zweifel, aber letztendlich ist das ja, sind das ja auch gemeinsame Commitments dieser sogenannten Joint Industry Committees. Das heißt, da sind Agenturvertreter, Werbungtreibende und Sender dabei. Wir entwickeln die auch kontinuierlich weiter, gerade um jüngere Kohorten dann auch zu erreichen, weil die erreicht man zum Beispiel immer schlechter über Festnetz. Ja. Da erzähle ich jetzt nichts Neues. Ja. Und dafür müssen wir einfach Lösungen finden, und unter anderem arbeitet man das dann dort über Abfragen per Website.
Ja. Aber du verstehst, dass ich so aus der Digital-E-Commerce-Welt kommt, dass ich mir da jedes Mal die Augen reibe, dass das im Print als auch im Radio so die Erhebungsmethode der Wahl ist. Insbesondere, wenn dann eure Publishing-Partner in ihrem Programm dazu ausrufen, wenn du gefragt wirst, was dein Lieblingssender ist, dann sage auf jeden Fall Radio FFH.
Gut, an der einen oder anderen Stelle könnte man jetzt auch über die Befragung der AGOV oder anderer Institute.
Würde ich auch tun. Richtig.
Ich glaube, an der Stelle ist das ja auch so, dass genau diese Befragungsthemen am Ende auch im Preis mit eingepreist sind. So. Und wenn man jetzt da so unterwegs ist und sagt, ich glaube eben genau nur diese harte Zahl, weil ich irgendwo auf der Website das genau tracken konnte, dann und dafür ein CPC zum Beispiel bezahle oder sogar ein CPO, dann ist das natürlich eine ganz andere Währung, als wir sie haben.
Ja, ich unterstelle auch mal, dass die Werbungtreibenden, die, also jetzt zum Beispiel die Automotive Brand oder der Händler, der Retailer, der LEH, dass der auch Modelle hat, Modelings macht, um zu gucken, ob er jetzt wirklich einen besseren Abverkauf hat, eine bessere Brand Recognition, als wenn er es nicht hätte und sich nicht nur auf eure Reichweitendaten verlässt.
Also ich glaube, da sind wir sogar in der glücklichen Situation, dass Radio mit eines der klassischen Medien ist, wahrscheinlich neben TV, was am häufigsten und intensivsten auch gemodelt wird, auch seitens unserer Kunden, wie auch in Teilen selber. Mhm. Es gibt eine auch große Seite gemeinsam mit unserem Marktbegleiter ARD, Audio Effekt, in der wir sowohl Sales als auch Brand Effekt messen. Mhm. Das heißt, über Nullmessungen, über Befragungen etc. Und das durchaus auch eine Güte hat, mit der man sich sehen lassen kann und die auch von unseren Kunden an der Stelle sehr anerkannt wird. Mhm. Und da gibt es inzwischen mehrere hundert solcher Cases, in denen man sehen kann, wo hat Radio gut funktioniert und wo vielleicht nur mittelgut.
Mhm. Verstehe ich. Also zeigt ja auch, dass die gerade die Werbungtreibenden, die den großen Reichweitenhunger haben, das sehr, sehr kontinuierliche Spendings im Radio machen. Das ist ja nicht ein Auf und Ab, sondern wenn man so die Brutto-Werbespendings sieht, ist das gerade nach den Branchen, also gerade die so genannt, dass die größten Branchen da sehr, sehr kontinuierlich dabei. Also egal noch so, bei den Automotives habe ich immer das Gefühl, wenn die Absatzzahlen nicht so sind, dass da mal eben schnell nochmal Druck gemacht wird.
Genau. Aber ich finde, das ist am Ende dann der beste Beweis,
Total. Dass
wenn der Reflex da ist, bei mir muss ich jetzt was am Regal in Anführungsstrichen tun, also beim Autohändler oder auch dann wirklich am Regal, dann setze ich auf ein Medium wie Radio, ist, finde ich, dann der beste Beweis, dass wir genau dafür stehen. In der Tat, der Lebensmitteleinzelhandel, der setzt auf diese kontinuierliche Werbung, also sehr stark Angebotskommunikation, wo dann die relevanten Tage häufig beworben werden, weil man auf diesen kurzfristigen Impuls an der Stelle setzt. Und im Autobereich ist das in der Tat so. Neues Modell, möglicherweise auch ein Auslaufmodell, neue Leasingangebote etc., die dann sehr, sehr stark im Fokus stehen. Aber auch im Telco-Bereich ist das so, da kommen dann neue Handys oder neue Tarifangebote, dann werden die auch sehr, sehr stark dann im Radio beworben.
Ich muss, wenn ich schon mal die Chance habe, mit dir so auch so aus der Praxis so mal eine Beobachtung zu checken, so einen Realitätscheck zu machen. Ich muss sagen, als ich die Entwicklung von Spotify gesehen habe und dann auch die Initiativen gesehen habe, wie sie sich der Vermarktung ihrer Werbeplattform genähert haben. Ich hätte gedacht, dass das viel, viel rasanter, viel, viel konsequenter, dass die einen viel größeren Marktanteil aus diesem Werbekuchen für Audiowerbung rausziehen werden, als sie es jetzt momentan zu tun scheinen. Aber das ist vielleicht auch schon irgendwie eine falsche Wahrnehmung. Aber so, ich sehe so in meiner Welt, dass die vor ein paar Jahren deutlich aggressiver gestartet sind in der Ansprache an Werbungtreibenden. Und jetzt weiß ich, dass das, es gibt sie, aber es ist in meiner Wahrnehmung verhältnismäßig leise geworden. Ganz anders, als weil wir vorhin so Bewegtbildbeispiele hatten. Amazon ist da langsam gestartet und gibt jetzt wirklich Vollgas in der Ansprache an Bewegtbildwerbungtreibenden. Wie siehst du so deinen Wettbewerber?
Also Spotify ist eben nur ein Teilwettbewerber, weil insbesondere eben für den digitalen Markt. Aber in der Tat, es gibt den Euro eben nur einmal auszugeben. Insofern sind sie auf jeden Fall
ein Wettbewerber. Ja, und ich habe jetzt auch die Targeting-Möglichkeiten. Ne? Also absolut. Warum? Weil da programmatisch nochmal anders ausgespielt werden, weil das End-to-End sein könnte.
Wobei ihnen viele Daten auch nicht vorliegen. Ja, da sind andere Player sicherlich nochmal besser aufgestellt. Aber in der Tat, also nach dem, was ich auch in der Vergangenheit, als ich noch nicht wieder bei der RMS war, ich war schon mal vor 12 Jahren bei RMS, ist Spotify war in der Tat zwischenzeitlich, glaube ich, deutlich stärker im Markt aktiv. Dann gab es ja auch dort das ein oder andere Revirement, was man ja auch in der Presse lesen konnte. Und die sind für uns ein absolut relevanter Wettbewerber. Gleichzeitig setzt Spotify in erster Linie eben auf das Subscription-Modell. Und weil es immer wiederkehrende Umsätze sind und das einfach ein sehr gutes Businessmodell ist. Und möglicherweise liegt das daran, dass man sich darauf sehr, sehr stark auch fokussiert, dort erfolgreich zu sein.
Ja, dann habe ich auch das Gefühl, dass die dass die TKP, vermutlich ist es auch eine Frage der Nachfrage, aber meine Wahrnehmung ist, dass die nicht besonders hochpreisig im TKP-Bereich rangegangen sind, sondern eher den Markt versuchen zu dumpen. Oder was kann man nicht sagen, aber dass sie so wenig bebucht sind, dass die TKPs verhältnismäßig gering sind. Also ich höre immer eher was vom mittleren bis niedrigen einstelligen TKP.
Ja, also ich kriege das auch an der einen oder anderen Stelle mit und wir lassen uns aber da auf den Preiskampf überhaupt gar nicht ein, weil das ist, ich finde, das ist ein so rares Gut und ein so tolles Umfeld, eine Gattung, die wächst und zwar deutlich wächst, halte ich es für den falschen Weg, zunächst erstmal in Preisoffensiven zu gehen. Ich glaube, wir müssen erstmal in eine Kläroffensive gehen und erklären, an welcher Stelle digitales Audio-Advertising Sinn macht, was man damit machen kann, was man damit auch möglicherweise nicht machen kann. Und da ist der Preis in meinen Augen dann nicht das absolut entscheidende Argument an der Stelle. Ich finde, wir haben so viele Argumente, die auch im Übrigen auch für Spotify gelten, aber das Thema kein Ad-Fraud. Keine Chance. Es gibt bei uns in unserem Portfolio kein Ad-Fraud. Wir haben kein Brand-Safety-Problem. Ja. Wir haben kein Ad-Clutter. Wir haben keinen Klickbetrug.
Ja.
Alles Dinge, mit denen auch ich in der Vergangenheit durchaus sehr konfrontiert war. Und du kennst das sicherlich auch aus deinem Job an der einen oder anderen Stelle. Ein Thema wie Ad-Fraud, was hoch und runter diskutiert wird, auch in unserer aller LinkedIn-Bubble. Und da ist Digital Audio und insgesamt auch Radio ein total sicherer Hafen an der Stelle.
Stimmt, du hast total recht. Ich muss sagen, rein intuitiv habe ich das nicht, ich habe das in unserem Vorgespräch zum ersten Mal, ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Das liegt auch daran, dass ich das Thema Audio im Sinne von Audiospur durchaus mit, nicht unbedingt Fraud, aber mit Messfehlern in Verbindung bringe. Das ist ja einer der ältesten Missverständnisse, die damals noch Facebook aufgebracht hat, die dann irgendwie eingestehen mussten, dass sie Video-Views inklusive Audio ausgewiesen haben, wo im Grunde kein Audio gehört wurde. Also im Grunde haben sie die Audiospur zu viel berechnet und ausgewiesen. Und das ist bestimmt auch schon 10 Jahre her. Aber du hast recht, das betrifft den Publisher über soziale Medien und über YouTube. Da gibt es das Thema auch.
Im Open Market, also ja, genau. Im klassischen auch.
Also das ist Audio und klar, alles, was du sagst, was normal bewegt wird und Display, da ist alles, also das sind die Kategorien, die extrem anfällig werden. Aber Audio, was über Streamer, über Apps, über Sender gespielt wird, hast du recht, ist brandsafe per Definition. Auch brandsafer als andere Publishing-Instanzen, die auch von großen deutschen Publishern irgendwie rausgebracht werden. Aber das liegt am Medium. Okay, das verstehe ich.
Ja, und wir sind sogar verpflichtet, uns jeden Spot vorher anzuhören.
Ist ja,
das ist,
ah, du hast recht, das ist nicht bei allen Plattformen.
So, also wir müssen das quasi checken und wir checken auch vorher, wen wir quasi in unser Portfolio aufnehmen. Ja, weil die Spots werden serverseitig ausgeliefert, ist nicht clientseitig. Ja, das heißt, da kann nichts passieren. Ja, und wir haben auch kein Ad-Clutter, dass da irgendwie 8-mal Werbung hintereinander läuft, beziehungsweise übereinander. Also so wäre ja quasi das Bild, wenn ich im Moment manche Website aufmache, dann habe ich ja übereinander liegende Display-Werbung, die jeweils einzeln abgerechnet wird, weil sie vermeintlich sichtbar ist. Ja. Und das funktioniert zum Beispiel bei uns gar nicht.
Ja, und du hast auch ein inhärentes Capping. Das verstehe ich. Das ist für alle, für die nicht nur die Wirkung, sondern auch die Brand Safety wichtig ist, natürlich ein ganz, ganz starkes Argument. Absolut geltend machen. Schließt sich sicherlich auch in der Preisbereitschaft wieder die Werbungtreibende für dieses Medium zahlen wollen. Jetzt haben wir ja auch es gibt ja auch neue Formate im Audiobereich. Also ich spiele jetzt auf das Thema Podcasting an. Das ist ja auch einer der, innerhalb von Audio ist es ja, glaube ich, eine Gattung, die sehr stark gewachsen ist, in fast allen Segmenten, also Entertainment, Education, Business, Lebenshilfe, das sind hier alles. Wie steht ihr dazu? Also wie partizipiert ihr an dieser Entwicklung und wie schaust du auf den Podcasting-Markt?
Also für uns als RMS ist Podcast ein relevanter Bestandteil unseres Digitalportfolios mit mehreren hundert Podcasts. Insgesamt sehe ich natürlich auch das Wachstum. Ich glaube, es wird aber auch insgesamt darüber gesprochen, wie ist da jetzt der nächste Wachstumsschub? Ja. Ja? Und wie blicke ich da drauf? Wie blicken wir darauf? Ich sehe eine große Chance, da möglicherweise auch über das Thema KI nochmal einen Wachstumsschub hinzulegen. Warum? Wir sind kein Manufakturvermarkter zum Beispiel als RMS. Und
Manufakturvermarkter heißt, du kannst nicht Spezialisten mit geringer Reichweite und hohem TKP mit deiner Struktur vermarkten.
Einmal das und wir bieten ja, also das ist am Ende das, warum RMS irgendwann mal entstanden ist, ist ein nationaler Werbungtreibender möchte möglicherweise aus Komplexitätsgründen nicht mit x Dutzend Radiosendern in Deutschland sprechen, sondern möchte mit einer Company sprechen, die das für ihn quasi diese Komplexität reduziert. Das sind wir als RMS. Und das Gleiche gilt ja möglicherweise auch für das Thema Podcast. Also wenn ich jetzt ein nationaler Werbungtreibende bin und sage, ich möchte jetzt alle Autopodcasts in Deutschland belegen und hätte gerne aber für alles ein Host-Read und das wird alles individualisiert und ich muss aber gleichzeitig darauf achten, dass dann der Host salopp gesagt kein Quatsch erzählt, weil ich möglicherweise auch rechtlichen Vorgaben unterliege etc., dann wird es halt schwierig. Und insofern sehe ich eine Chance, dass neben den, ich habe witzigerweise vor ein paar Tagen den Podcast Fast and Curious gehört, in dem Philipp Westermeier Auskunft gegeben hat, was er glaubt, wie viele Podcasts in Deutschland, glaube ich, wirklich signifikant vermarktbar sind und Geld damit verdienen können. Er sprach, glaube ich, von 150, wenn ich mich richtig erinnere. Und da ist die Frage, was machen denn die anderen mehreren 10.000 in Deutschland? Und für diesen Mid- und Longtail sehe ich eine Chance, möglicherweise über das Thema Voice-Cloning, wenn denn der Host dazu die Genehmigung erteilt und auch ein Okay gibt für den Werbungtreibenden, dass man darüber eine gute Mischung hinbekommt. Im Moment spielen wir aus? Ad-Server-basierte klassische Werbung in Podcast. Möglicherweise kann dann der nächste Schritt zwischen auf der einen Seite Ad-Server-basiert mehr oder minder klassische Radiospots versus sehr manufakturhaft eingesprochene Host-Reads mit entsprechendem Aufwand, aber natürlich auch entsprechender Wirkung und hohem TKP, gibt es dazwischen vielleicht die Möglichkeit, der Host spricht ein, sehr nativ, aber über Voice-Cloning, sodass man es dann skalieren kann über ganz viele Podcasts. Und mit dem Thema sind wir zum Beispiel auch auf der New Mexico mal auszuprobieren, ist da ein Markt, kann das eine Chance sein, mit dem man dann diesen Podcast-Markt, um auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen, nochmal weiterzuentwickeln.
Ja, super interessant, so habe ich das noch nie gesehen, dass man natürlich auch die Host-Red-Werbung, dass man die über KI steuern kann. Okay, ja, interessant. Mir ist neulich ein Zitat von Scott Galloway in einem Podcast, in seinem Prof. G-Podcast, hast du mal deutlich gemacht, da ging es aber um B2B-Entscheider und Podcast. Dann sagte er, Podcast ist eine der letzten Medien, mit der du B2B-Entscheider überhaupt noch werblich erreichst. Das musste irgendwie mir nochmal, da habe ich lange drüber nachgedacht, und dann, ist das denn wirklich so, dass man eine gewisse B2B-Entscheiderschaft nicht mehr mit anderen Medien erreicht und tatsächlich, also insbesondere wenn man sie nochmal nach Push und Pull oder nach Upper und Lower Funnel abdreht, klar, wenn jemand irgendwie was googelt, dann gibt es da wahrscheinlich auch Paid Results, aber im Push-Bereich ist mir auch deutlich geworden, also wenn man LinkedIn vielleicht mal rausnimmt, ist Podcast ja auch ein Medium, was eine sehr, sehr tiefe Connection zu der Audience darstellt und damit auch eine ganz andere Möglichkeit für die Werbebranche. Aber klar, setzt auch voraus, dass ich gewisse Mechanismen habe, um das strukturiert auszuschöpfen, dieses kommunikative, werbliche Ziel.
Ich würde dem auch zustimmen. Also ich habe witzigerweise den Podcast auch gehört und habe das für mich auch nochmal reflektiert und ich kann dem nur zustimmen, nicht weil Scott Galloway gesagt hat, sondern weil ich glaube, dass so ist. Ich glaube, wobei in den USA ist es, glaube ich, noch mal extremer. In Deutschland haben wir schon auch noch mal andere Medien, denen man möglicherweise auch Entscheiderzielgruppen erreicht. Sei es ein Handelsblatt, sowohl im Digitalen wie auch dann immer noch im Print und auch das ein oder andere Fachmedium, die in den USA leider Gottes auch schon ausgestorben sind an einer oder anderen Stelle. Aber Podcast ist da in der Tat ein relevantes Medium für so eine B2B-Zielgruppe und an der Stelle ja dann auch mit Hostread und sehr hohen TKPs auch entsprechend zu rechtfertigen.
Also extrem hohe TKPs, ne? Ja. Also klar, es sind dann auch so begrenzte Reichweiten im B2B, aber da staune ich jedes Mal. Ich verstehe es auch, woher es kommt, aber das ist hat mir nochmal die Augen geöffnet. Es gab ja in den Staaten, als auch in manchen angelsächsischen Ländern, geprägten Ländern, so eine Tendenz, große Publishing-Houses aufzukaufen, gerade von Vermarktern dort. Ihr seid ja so entstanden, dass ihr im Grunde aus einem ähnlichen Gesellschafterkreis entstanden seid wie die Privatsender, wenn ich das richtig...
Unsere Gesellschaft, da sind die Privatsender.
Also gleicher, ja. Gesellschaftskreis. War das für euch auch schon mal ein Gedanke, dass ihr eigene Podcast-Produktionsgesellschaften kauft oder euch daran beteiligt, um praktisch das, was vor, wie lange ist die Privatisierung des Radiomarktes, das war auch in den 80er Jahren, ne? Ja. Mal 50 Jahre später... auch wieder, oder 40 Jahre später, auch eigene neue Publishing Houses zu gründen?
Stand heute nein. Ist für uns kein Geschäftsmodell jetzt als RMS.
Okay. Ist keine Sorge, dass der Kuchen für euch kleiner wird, weil wir jetzt alle in diesen Audiomarkt rein sind. Also du hast gerade Handelsblatt zum Beispiel genannt. Die machen ja auch einen relativ reichweitenstarken Podcast. Dann gibt es auch sowas, die gar keine so traditionelle Medienhintergrund haben wie, was weiß ich, Pioneer oder also gibt es ja jede Menge Quereinsteiger. Auch hier deine Ex-Springer-Kollegen gehen in den Audiomarkt rein. Also jeder geht in den Audiomarkt rein, der schon eine gewisse Grundreichweite hat.
Du sprichst jetzt über auch in die Vermarktung dort rein.
Beides.
Okay.
Also
weil ich das eben so verstanden.
Ist ja oft so, dass sie die Vermarktung, also oft sagen sie, okay, ich würde jetzt die Vermarktung jetzt hier nicht aus der Hand geben, weil sie ein kleines Sales-Haus haben und den Rest sehr stark programmatisch machen können, perspektivisch, und so eine traditionelle Vermarktungsstruktur gar nicht brauchen.
Ja, aber das ist genau dann die Fragestellung, ob das wirklich funktioniert. Also in der Tat, dass man sich darüber Gedanken macht, inwiefern Podcast-Häuser für uns vermarktungstechnisch relevant sein können. Mhm. Ja, darüber kann man sich Gedanken machen, aber eben dann nicht vor dem Hintergrund, dass wir selber produzieren oder auch in dieses Manufakturbusiness einsteigen, sondern eben in diesen Mid- und Longtail-Bereich.
Okay, das verstehe ich.
Mhm. Weil ganz, ganz viele Podcasts sich nicht singulär vermarkten lassen. So ehrlich muss man auch sein.
Ja.
Erst ab einer gewissen Reichweite lohnt sich das auch. Und im Übrigen, das ein oder andere, auch größere Vermarktungshaus und Bündnis in Deutschland macht das ja auch. Aber dort findet das dann häufig auch im Bundle statt.
Ja, genau.
Ja, das heißt, es wird dann auch nicht singulär vermarktet. Wir verstehen uns als, wir sind das, die World of Audio, die ist bei uns. So.
Ja.
Und dann muss es aber skalierbar sein.
Ja. Apropos World of Audio, du hast gerade schon die Mexco angesprochen.
Ja.
Was sind denn so die Konferenzen, Plattformen, Kongresse, auf denen du deine Dienstleistung, deine Reichweite am besten präsentieren kannst? Was sind so deine Go-To-Places?
Also für das Thema Digital Audio sind wir natürlich nächste Woche auf der Demexco. Mhm. Auch mit einem eigenen Stand vertreten. Bin auch sehr, sehr gespannt, was Verena Gründel da jetzt mit ihrem Team auf die Beine gestellt hat. Auch mit dem zweiten Tag, der ansonsten ja doch eher mau war, ganz häufig, was Besucher anging.
Ich kann mich da gar nicht erinnern, ich war da immer schon weg.
Ja, genau. Also entweder war man schon weg oder man musste die Party vom Abend davor noch verdauen.
Ja, beides.
Und insofern hoffe ich sehr, dass diese sehr stark auf CMO ausgerichtete zweite Tag, dass der super wird. Das sage ich schon aus eigenem Interesse, weil wir dort eben vertreten sind. Die OMR ist für uns auch eine spannende Plattform. Und dann sind es natürlich die klassischen Kongresse und Themen, sei es die OWM Summit, in der viele Werbungtreibende sind. Das sind aber auch eigene Veranstaltungen. Das ist ein EFI, wo wir uns auch sehen, wo wir natürlich dann unsere Kunden sehen und wo wir einfach auch für Sichtbarkeit sorgen wollen oder vielleicht anders gesagt, wir dann für Hörbarkeit sorgen müssen.
Ja, sehr, sehr, sehr schön gesagt. Wir kommen so langsam zum Abschluss. Ich habe bis jetzt auf jeden Fall schon richtig viel gelernt. Du hast manche Sachen bestätigt, die ich vermutet habe, aber viele Sachen auch nochmal klargestellt. Ich Ich bewundere deine Gelassenheit, was diesen Medienwandel angeht. Und ich verstehe auch, woher die kommt, weil ihr einfach auf einer super sicheren Basis seid. Ich bin gespannt, wie sich das so in den nächsten 5 bis 10 Jahren weiterentwickelt. Also gerade was aus der nicht werbefinanzierten Streamer-Welt noch so offenbart und wie sich die Verticals, gerade so im LEH, Automotive, die stehen ja in vielen Bereichen selbst unter Druck, wie die sich mit solchen reichweitenstarken Medien weiter verstärken werden oder nicht. Ich wünschte mir als so alter D2C-E-Commercer, dass auf dem Thema der Reichweitenmessung, Werbewirkung, wir noch mehr so deterministische statt auskunftsbasierte Werbemodelle haben werden, aber da wird bestimmt noch einiges dazukommen. Habe ich noch irgendwas vergessen, was ich so, wenn ich über Radio, über Audio-Werbung nachdenke, ich finde es auch schön, wie du also was zum Podcasting-Thema gesagt hast, das deckt sich sehr stark so mit dem, was ich so erwartet hätte. Habe ich noch irgendwas vergessen, was noch fehlt?
Vielleicht 2 Kleinigkeiten.
Ah, also Brand Safety, Entschuldigung, der Brand Safety-Punkt, der war richtig, also das hat mir richtig nochmal die Augen geöffnet, dass das ja ein Medium ist, was eingebaute Brand Safety hat.
Ja, und vielleicht, also 2 Themen noch, Erik, an der Stelle. Erstmal, zum einen freue ich mich, dass du ein bisschen was dazugelernt hast, vielleicht sogar. Aber insbesondere das Thema Brand Safety nochmal größer zu machen. Also, weil mir das sowohl jetzt als Audiomensch als auch als Vater 2 Kinder total am Herzen liegt. Das ist dieses Thema, wie erhalten wir Meinungspluralismus, wie stehen wir zum Thema gesellschaftliche Verantwortung in Deutschland und können das möglicherweise auch durch, ich sag mal, das Media Spendings ein Stück weit richtig gestalten. Da sind wir nämlich ganz schnell jenseits von Brand Safety unterwegs und dann sprechen wir über Responsible Media. Und ich finde, dafür steht auch Radio. Da sind einfach tausende Menschen in Deutschland, die als Journalisten ausgebildet sind, die jeden Tag für kuratierten Content sorgen. Es gibt ganz, ganz viele Studien in Deutschland, qua Befragung, aber trotzdem mit einer großen Repräsentativität sagen, das vertrauensvollste Medium in Deutschland ist Radio. Und ich finde, darauf sollten wir alle miteinander großen Wert legen und schauen, dass das auch in Zukunft so bleibt, damit Informationsquelle eben nicht nur aus irgendwelchen Plattformen besteht. Ich halte das für gesellschaftlich, demokratisch wirklich sehr, sehr gefährlich. Das ist der eine Punkt, der mir noch wichtig war. Und der andere ist, auch wenn ich so wirke, wir sind mitten in der Transformation, auch als Audio. Und wir haben uns in den letzten Jahren schon sehr, sehr gewandelt von Radio hin zu Audio. Wir müssen uns weiter wandeln. Wir wollen uns auch weiter wandeln. Und gleichzeitig ist es toll, dass wir da auf eine gesicherte Reichweite aktuell setzen können und quasi aus dieser Position der Stärke uns weiterentwickeln können und wollen. Und ich glaube, das kriegen wir ganz gut hin.
Ja, das wäre jetzt ein schönes Schlusswort. Finde ich gut. Gerade jetzt, wir nehmen diesen Podcast heute am 10. September auf. Ich glaube, es erscheint am Montag, in einer Woche, also jetzt bald, noch vor der Demexco. Gerade jetzt, wo einer deiner Ex-Kollegen gerade eine TV-Lizenz gekriegt hat. Also auch, glaube ich, ein klassisch ausgebildeter Journalist, glaube ich zumindest, Kriegsreporter, der jetzt eher am rechten Spektrum für mein Verhältnis eine TV-Lizenz gekriegt hat. Da sind wir alle, gerade aus der werbetreibenden Wirtschaft, auch mitverantwortlich, wem wir unser Geld zur Verfügung stellen und wem nicht. Und das ist nicht nur bei den sozialen Medien ein Problem, aber auch.
Tat.
Ja, das stimmt sehr. So, jetzt sind wir am Stimmungshöhepunkt. meine Abschlussfrage, wir nehmen ja beide auch diesen Podcast nach den Sommerferien auf für uns beide. Gab es in letzter Zeit ein Buch, einen Film, eine Studie, die dich besonders inspiriert hat?
Ich habe 2 Bücher gelesen und eins würde ich gerne hier teilen mit der Hörerschaft. Und das war das Buch Hit Refresh von Said Nadella, dem Microsoft-CEO. Und der spricht über den Weg. Und witzigerweise hat er das Buch schon nach 3 Jahren geschrieben als CEO. Das fand ich, gelinde gesagt, mutig. Aber ich finde, er hat viele gute Geschichten dort darüber erzählt, wie er diese Transformation gestartet hat. Weil er hat Microsoft übernommen in einer Zeit, in der, ich glaube, dieses großartige Unternehmen echt an einem Scheidepunkt war, was das Thema Produkte, Kultur etc. anging, und hat das, wie man heute auch am Börsenwert sehen kann, in eine absolut richtige Richtung geschubst. Und hat nach meinem Dafürhalten gezeigt, wie sehr man auch über das Thema Leadership und auch kulturelle Weiterentwicklung und eine klare Produktagenda in solchen großes Unternehmen wieder in die richtige Richtung schubsen kann. Fand ich sehr inspirierend.
Ja, richtig gut. Du hast gerade gesagt, du hast zwei Bücher gelesen. Das schreit natürlich nach dem zweiten Buch. Das muss ich dich jetzt fragen.
Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Frozen Money. Mhm. Da geht es um das Thema Geldwäsche in Russland, mit Russland und all dem, was dahinter steckt, ganz, ganz vielen Bürgerrechtlern etc. Und gerade vor dem Hintergrund auch des aktuellen Ukraine-Krieges und, sorry, wenn ich an der Stelle politisch wäre, auch dem einen oder anderen Menschen, der das total normal findet, dass man fremde Länder überfällt, da muss ich ganz klar sagen, da hat mir dieses Buch nochmal die Augen geöffnet, wenn sie nicht eh schon offen waren, wie menschenverachtend dieses Regime unterwegs ist. Und es ist eine großartige Dokumentation, die ich jedem sehr empfehlen kann. Bisschen harte Kost, aber toll. Ja,
glaube ich. Ich habe gerade nochmal gegoogelt. Ich glaube, du meinst Freezing Order, richtig?
Freezing Order, Entschuldigung.
Also super spannendes Thema. Auch sehr krasser Zeitbezug.
Ja.
Geldwäsche, ein wirtschaftliches Instrument, was immer noch so ein bisschen im Schatten da sein.
Absolut.
Für die Kenner der Geldwäsche-Szene, die Kenner, aber für diejenigen, die das interessiert, kann ich auch nur hier so einen Netflix-Film, schon ein bisschen älter. Auf Deutsch heißt er Die Geldwäscherei, The Laundromat, mit Gary Oldman, Meryl Streep. Basiert so ein bisschen auf den Panama Papers und zeigt auch ganz. Und Dirty Money, auch eine Netflix-Serie oder Amazon Prime, weiß ich nicht.
Ziehe ich mir beide rein und dann weiß ich hinterher auf jeden Fall Bescheid, wie das mit dem Geldwäsche funktioniert.
Ja, aber nochmal den ersten Punkt mit der Transformation, dass das Microsoft-Buch ist, glaube ich, auch das Sophia, das ist irgendwie, also deutlich noch vor Corona geschrieben worden.
Ja.
Und die richtige Entwicklung des Microsoft-Börsenkurses, so wie es jetzt sich darstellt, ist ja eher in den 21er, 22er nochmal richtig abgegangen. Ne?
Genau, also damals wurde die Basis mitgelegt, ganz spannend, mit dem Cloud-Business etc. Mhm. Aber es ist schon, ich meine, das Unternehmen kam von, alle Menschen arbeiten an einem Rechner mit einer Festplatte.
Ja.
Oder mit einem Server.
Ja.
Und diese Umstellung, die war für die dann zeitweise schon sehr, sehr schmerzhaft.
Ja.
Und er hat da, finde ich, nochmal gut drüber erzählt, auch wie schmerzhaft das war, mit welchen Themen er damit konfrontiert war bei einem solch großen Unternehmen. Und ich arbeite bei einem bei weitem nicht so großen Unternehmen, aber da war viel Inspiration dabei, wie man auch Transformationen mitgestalten kann.
Sehr schön. Das passt auch thematisch sehr gut zu diesem Podcast. Ganz herzlichen Dank, lieber Stefan. Ich habe richtig viel gelernt. Ich wünsche dir und der RMS viel Erfolg auf diesem Weg und bei der Transformation. Ich freue mich dann auf den baldigen Austausch. Vielen Dank, lieber Stefan.
Danke, Erik, für deine Zeit.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios.